dass einfach ein Flohpärchen in ein Glasl eingesperrt wird und die halt nach einer gewissen Zeit nur mehr so hoch hupfen, dass sie sich halt quasi nicht anhauen, im Kopf anhauen. Ne? Und die kriegen dann Junge und die Jungen hupfen gleich gar nicht mehr so hoch. Und ich sage immer, diese Box, in die ich reingeboren wurde, ich darf mich entscheiden, dass die Box vielleicht für mich irgendwann einmal jetzt klar ist.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Und wir sitzen einer strahlenden Frau gegenüber. Eine Frau, die es jetzt das erste Mal geschafft hat, in einem Jahr 1 Million Euro zu verdienen.
Umsatz, bisteppert.
Boah.
Und sie ist mit uns beim Tony Robbins gewesen in Amerika. Wir kennen sie schon längere Zeit. Sie war mit uns bei einigen Coachings. Und ja, sie ist Women Coach, kann man eigentlich sagen. Sie ist Expertin für Frauencoaching, würde ich sagen. Und über das quatschen wir jetzt. Schön, dass du da bist bei uns bei Frühstück mit Bier. Birgit Untermeier.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, euch zwei auch nach so langer Zeit wieder mal persönlich auch zu sehen und da im Interview mit euch zu sein.
Stoßen wir mal an. Wir haben ein frisches Tipp von Hops mitgenommen.
Genau. Tschüssi.
Tschüssi. Birgit, du strahlst. Wie kann man so gut ausschauen? Einfach auch von innen und so strahlen. Was ist dein Geheimnis?
Man nennt es im Face Reading gewinnend leben.
Das heißt,
wenn ein Mensch seine Talente und seine Fähigkeiten lebt, seinem Herzen folgt, lebt er gewinnend. Mhm. Und du erkennst es anhand der Linien und Falten, die ein Mensch im Gesicht hat, ob er gewinnend oder verlierend lebt.
Wie ist das? Meine Augenringe sagen wohl gerade, dass man
wir leben zwar auch irgendwie gemäß unseren Talenten, aber offensichtlich.
Also ich finde, ihr schaut großartig aus.
Danke.
Ihr schaut großartig aus.
Birgit, danke. Das haben wir jetzt gebraucht. Birgit, erzähl mal. Du warst ja mit uns beim Toni. Wir wissen, du bist Coach, aber genau. Du hast dich jetzt quasi die letzten 2 Jahre, was ich dich verfolge, oder die letzten 3 Jahre spezialisiert mit Coachings für Frauen. Warum? Wieso bist du in die Richtung gegangen? Wie hat das Ganze ja irgendwie ein bisschen angefangen?
Also im Endeffekt hat das Ganze begonnen, dass aus meiner eigenen Lebenskrise heraus, also Thema Narzissmus, toxische Partnerschaft und den Weg dadurch und durch all diese Schicksalsschläge, die ich heute in meinem Leben erlebt habe, dadurch den eigenen Weg einmal rausfinden. Und das ist das Erste gewesen. Und aufgrund dessen hat sich dann der Weg ergeben, dass ich eben mit meiner Geschichte auf der Gedankentankenbühne war, im Oktober 2019.
Da hat es dann ein Video gegeben?
Da hat es dann ein Video gegeben und es kam dann auch am ersten Sonntag im Lockdown, im allerersten Lockdown, kam das auf YouTube bei Greater, bei Gedankentanken und ging komplett viral.
Hat jetzt mittlerweile über 800.000 Views?
Hat das über Video? 800.000 Views, genau. Und es wurde nie beworben oder sonst was, sondern es war einfach, es ging um emotionale Abhängigkeit mit meiner eigenen Geschichte und da habe ich habe Zuschriften bekommen, ich habe täglich vom März bis September täglich bis 2 in der Früh gearbeitet, 60 Mails, seitenlange Lebensgeschichten, total berührend und ich habe Zuschriften gekriegt, die eine hat mir geschrieben, Birgit, ich bin genau gerade in der Situation, ich stehe davor, soll ich eine Abtreibung machen oder nicht und also richtig, richtig krasse Stories. Mhm. Und ich habe mir das Video jetzt 8 Mal angeschaut und es gibt mir so viel Kraft. Und aus dem heraus habe ich dann eigentlich begonnen, so richtig, ich war vorher auch schon im Coaching unterwegs, habe ich begonnen dann die Programme anhand dessen zu bauen, was die Menschen brauchen, denen es gerade so geht. Mhm. Und das Spannende war dann, die ersten 20 Frauen, die ich durch meine Love and Life Mastery, so heißt das, ist mein Signature-Programm, das 3-Monats-Programm, begleitet habe, von den 20 haben sich 10 danach selbstständig gemacht.
Cool.
Und daraus hat sich dann meine zweite Positionierung ergeben, dass ich Frauen helfe, wenn die dann einmal in ihrem Strahlen sind, wenn sie quasi in ihre Größe gehen, in ihr Potenzial gehen, dann ist ein Meisterwunsch da, der vorher ja überhaupt nicht präsent war, sich selbst zu verwirklichen und sein Business hochzufahren. Und da habe ich mittlerweile auch dann sehr, sehr viele Frauen geholfen, diesen Weg zu gehen, den Mut zu haben und das heißt, ich habe das hat sich eigentlich am Weg alles ergeben. Ja. Mhm.
Du hast ja gestartet auch mit einer Pole-Dance-Schule früher, oder? Du hast ja Pole-Dance-Unterricht gegeben. Das ist ja eigentlich auch schon eine Art von Coaching für Frauen, oder? Ja. Das hat ja wahrscheinlich damals auch schon mehr mit Psychologie als mit Körper zu tun gehabt, oder?
Also über den Körper die Psychologie heben, würde ich sagen. Es war so, dass ich 12 Jahre Salsa getanzt habe oder sehr viele getanzt habe. Und ich war immer im Vertrieb und ich bin seit 29 Jahren Trainer. Also ich habe den Master in Training and Development gemacht, Masterstudium und so weiter. Und aus dem heraus, eines Tages, bin ich dann drauf gekommen, Pole Dance ist auch cool. Bin dann, habe damals die internationale Trainingsabteilung bei Silhouette geleitet und bin dann ins Nebenfitnessstudio gegangen und habe gesagt, ihr braucht es eh in Aerobicsaal nicht, ich würde den gern mieten. Habe Stangen gekauft, habe mir 10.000 Euro aufgenommen damals, Kredit.
Geil.
Und habe am 15. Oktober, was war das, 2011 glaube ich, die Pole-Dance-Schule gegründet. Aus dem Nichts heraus, ohne Strategie, ohne Plan, bin nur in der Vollzeitanstellung, ich bin jede zweite Woche im Flugzeug gesessen. Ich weiß nicht, wie ich das heute gemacht habe. Bin in der Nacht Homepage gebaut und alles Mögliche. Und habe dann nach 3 Monaten schon beschlossen zu kündigen und Vollzeit das zu machen und habe dann im ersten Jahr 7 Standorte aufgebaut.
Boah.
Und habe dann daraus Pole Dance Trainerausbildung gemacht und habe in der Zeit innerhalb von 8 Jahren, glaube ich, 3.000 Frauen an der Pole unterrichtet.
Boah.
Und das war dann, und dann mit meinem Team, das waren 17 Ladies, und es war dann aber so, dass ich erkannt habe, sehr schnell, dass Tanz etwas mit Frauen, mit Menschen macht. Es richtet sie auf in im Innen und Außen. Und wenn jemand bei mir bei der Pole Dance Trainerausbildung war, da habe ich eben Menschen gehabt, die manisch-depressiv waren, magersüchtig, alles Mögliche, dass ich durch meine Worte, es war so, zeig mir, wie du tanzt, und ich sage dir dein Lebensthema. Und das war, eigentlich habe ich eine Zeit gebraucht, dass ich da drauf komme, weil mein Sensor ist meine Gänsehaut. Also wenn ich das Richtige sage, kriege ich Gänsehaut.
Mhm.
Und das hat sich dann so ergeben, dass ich mir gedacht habe, aha, ich kann meinem Körper vertrauen. Und dann kamen die eigenen Krisen dazu. Und dann kam das Thema, dass ich sage, okay, ich gehe auch ins Coaching. Weil da hat es mich dann mein Herz immer mehr hingezogen. Und dann habe ich mit kurz vor Covid die Tanzschule verkauft.
Ja, gut Timing.
Und das war aber schon 1,5 Jahre der Wunsch, weil es einfach so nicht mehr stimmig war für mich. Ich werde ja auch nicht jünger. somit hat mein damaliges Baby wieder ein gutes neues Zuhause gefunden und ich konnte mich voll in das Coaching begeben. Und so hat halt die Reise auch begonnen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, 100.000 Euro Schulden gehabt. Ich habe nicht gewusst, oft, wie ich von einem Monat aufs nächste die ganzen Trainerinnen bezahlen soll, weil bei Pole Dance du einen sehr hohen Raumaufwand hast und sehr hohe Fixkosten hast und du halt im Vergleich dazu wenige Umsätze reinfährst. Ne? Und wenn du selber dann nicht mehr ordentlich funktionierst, so wie es bei mir halt dann damals war, mir hat's ja auf allen Ebenen die Beine ausgerissen, dann bröckelt natürlich als Erster auch das Unternehmen. Und das habe ich gespürt und da habe ich 1,5 Jahre gekämpft, also wirklich gekämpft. Und habe aber natürlich meine große Vision gehabt und nicht aufgeben. Und heute stehe ich da und sage, es ist fucking unbackbar, das, was da eigentlich möglich ist. Und besonders schön ist halt einfach, wenn du Frauen, ich meine, ich habe auch ab und an Männer, die sie zu mir verirren, aber es sind halt hauptsächlich Frauen. Und ja, das ist ein Wahnsinn, wenn du siehst, wie ein Mensch in sein Strahlen geht, in seine Größe geht, sie nicht mehr kleinhalten lässt oder irgendwie beschränken lässt. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Das ist für mich eines der größten Geschenke.
Du hast von toxischer Beziehung geredet, als quasi so die Ursache von dem Ganzen, dem Start von dir.
Ja, genau.
Was ist eine toxische Beziehung eigentlich?
Und wie erkennt man die?
Gleich 2 Fragen. Es ist im Endeffekt, ist es so, wenn es keine Beziehung auf Augenhöhe ist, sage ich immer, sondern wenn der eine über den anderen in irgendeiner Form eine Macht hat. Das heißt, wenn es über die Worte Manipulation gibt. Das heißt, wenn du das tust, dann habe ich dich lieb. Wenn du das nicht tust, dann habe ich dich nicht lieb. Und wenn es ist halt so.
Wenn du dorthin fährst, habe ich dich lieb. Und wenn du dort nicht hinfährst, habe ich dich nicht lieb.
Genau. Und weil was steht denn dahinter? Dahinter steht meist ein vermeidender Beziehungstyp. Das heißt, dass der Mensch einfach eine massive Angst hat und die eigenen Blockaden auf den anderen projiziert. Narzissmus ist nochmal ein eigenes Thema, weil da gibt es natürlich viele Grauzonen, aber der pathologische Narzissmus ist eigentlich, der Narzisst fragt sich, was habe ich davon, dass es dich gibt? Das heißt, er wird dich immer manipulieren zu etwas, wo du, also das Klassische ist Aufwertung und Abwertung in einem Satz. Ja, also so wie es halt oft passiert, das Kleid steht da gut, aber man sieht deinen Bauch. Mhm. Solche Sachen, ne? Also ganz einfach. Oder wie es bei mir war, ich konnte nichts richtig machen. Du kannst einfach dann nichts richtig machen. Du, ganz egal, wie sehr du dich bemühst, es wird immer was geben, wo du vermeintlich schuld bist, dass die Partnerschaft nicht funktioniert. Und das ist natürlich ein totaler Trugschluss. Es ist ja der Narzisst oft der, der ein verschlossenes Herz hat und nicht aufmachen kann und die Macht über den anderen haben möchte. In dem Moment, wo er die Macht nicht mehr hat, wird er zickig, wird er manipulativ und fängt dann an, dich wieder subtil, ohne dass dein Bewusstsein es mitbekommt, zu manipulieren.
Das gibt's nicht nur bei Männern, sondern es gibt's auch bei Frauen.
Selbstverständlich. Also, und weil ich habe es auch schon erlebt, der gelebte Narzissmus bei Frauen ist oft nur viel krasser als bei Männern, um ganz ehrlich zu sein. Weil die Manipulation nur viel schlimmer teilweise ist. Also wirklich. Da habe ich schon die wildesten Stories gehört, also von meinen Klienten.
Für mich stellt sich da natürlich die Frage, du hast eine gute Ausbildung, du hast eine Trainerausbildung gemacht, aber Coaching-Ausbildungen. Kann man jetzt einfach in Österreich so ein Coaching-Business starten? Kann man einfach anfangen und sagen, ich bin jetzt Coach und therapiere Menschen, die so gravierende Probleme haben?
Nein.
Wie funktioniert
also, das? Also in Österreich brauchst du zumindest den Lebens- und Sozialberater, die Ausbildung. Und ich bin der Meinung, aber mit dem alleine kommst du auch nicht. Also dorthin, wo man einfach sagt, das passt, ja, weil meines Erachtens braucht es auch eine gute systemische Ausbildung und es braucht auch noch ein gutes Emotionscoaching. Also, dass du einfach weißt, wie du Menschen über Emotionen coachen kannst, weil dort kommst du ins Unbewusste. Und in Österreich ist das geregelt, in Deutschland und der Schweiz zum Beispiel nicht. Wir sind das einzige Land, wo das so geregelt ist. Du brauchst 750 Praxisstunden im Gesamten, glaube ich, dass du überhaupt
Ich stelle mir jetzt vor, wenn du sagst, Vergewaltigung und Traumata, solche schlimmen Dinge, die Menschen passieren, wenn so wer zu dir kommt, dann hast du ja unglaubliche Verantwortung dem gegenüber, den sein Problem zu lösen oder ihm zu helfen, das Problem zu lösen und nicht nur schlimmer zu machen. Mhm. Also das sind ja schon krasse Geschichten. Da hat man doch eine unglaubliche Verantwortung. Oder wie gehst du mit dem um?
Ja, also erstens muss man dann schon abklären, ist es noch ein coachbares Thema oder gehört es in Therapie?
Mhm. Also das ist ein klarer Unterschied.
Das wird dir normal als Lebens- und Sozialberater darfst du keine psychisch kranken Menschen therapieren, sagen wir mal so. Ganz ehrlich, ich möchte das so auch nicht, weil es gibt ja Menschen, die auf das spezialisiert sind. Ein Trauma kann man auch im Coaching gut bearbeiten, ja. Und ich denke einfach, das ist die Berufsethik, die dann einfach sagt, hey,
das kann ich nicht mehr machen jetzt.
Genau. Und meine beste Freundin ist Traumatologin und Psychotherapeutin. Und wenn ich sage, das ist jetzt ein Thema, die ist spezialisiert auf sexuellen Missbrauch auch. Mhm. Und wenn ich da sage, das ist jetzt ein Thema, das übersteigt die Coaching-Szene für mich oder meine Coaching-Grenze, dann schicke ich sie zuerst zu ihr. Und wenn dieses Thema gelöst ist, dann baue ich die Menschen mit Coaching auf. Mhm. Oder parallel, es geht ja oft auch parallel. Aber das habe ich sehr selten, dass wirklich die so ganz schwere Themen kommen ins Coaching. Die sind meistens schon sehr viel in Therapie gewesen und sind dann bereit für Coaching. Also Coaching ist ja quasi, dass du einen Menschen an der Hand nimmst oder als Mentor auch an der Hand nimmst und ihn groß stellst und auf die Beine stellst und ihn in den Selbstwert führst. Glaubenssätze veränderst, die ganzen Glaubensmuster ihn von, ich sage immer, von der 1.0-Identität, wo er gerade steht, in seine 2.0-Identität, wie es der Dr. Judy Spencer halt einfach sagt, wie man weiß aus der Gehirnforschung, es bringt da viel mehr, dich in deine neue Identität zu primen, wie wir es beim Tony auch gelernt haben, als wie ständig in der Vergangenheit zu graben und das alte Muster emotional immer wieder zu bespielen und immer wieder neuronale Verbindungen dazu aufzubauen.
Also du beschäftigst dich dann gleich mal mit der Zukunft als mit der Vergangenheit?
Natürlich musst du beides anschauen, aber wenn du einen Menschen in die Zukunft coachst und auch in sein Ziel coachst, dann beschäftigst du dich natürlich mit seinem idealen Ich, mit seiner Highest Identity.
Was sind so diese Glaubenssätze? Ich meine, du hast mit irrsinnig vielen Menschen geredet. Was sind so die beschränkenden Glaubenssätze, die am meisten wiederkommen? Die
so dieses Muster, was du immer wieder siehst?
Ja, ich bin nicht gut genug. Ich kann es nicht. Ich schaff's nicht.
Woher kommt es?
Im Prinzip kommt alles aus dem Bindungssystem und der emotionalen Energie in deinem Bindungssystem aus den ersten 10 Lebensjahren. Mhm. Dort wird der Grundstein gelegt. Eine Emotion oder ein Thema, ein Trigger wird ja nie durch einen Partner jetzt in dich hineingesetzt, sondern der ist schon lange da und der Partner drückt halt wieder drauf. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen,
das heißt eigentlich, ja, muss man einfach Kinder richtig erziehen, quasi, oder muss man, hat man als Eltern eine viel größere Verantwortung, als was einem
das
eigentlich bewusst ist.
Macht ja wahrscheinlich auch keiner unabsichtlich.
Natürlich, also ich habe, wie ich damals mit Coaching angefangen habe und eben hauptsächlich über das Narzissmus-Thema und emotionale Abhängigkeit eingestiegen bin, und man muss ja auch wissen, ein emotional abhängiger Mensch hat ein grundsätzliches Thema mit, ich habe Schuld. Es würde sich nie jemand sagen, ich habe die Schuld, sondern es ergibt sich aus dem zum Beispiel, dass die Mama hochdepressiv war und das Kind die Mama nicht retten konnte, mhm, und sich dadurch ein Schuldthema mit, das nimmst du mit, du nimmst dich immer mit. Mhm. Und wenn ich das Schuldthema löse, dann bin ich auch bereit, eine andere Partnerschaft zu leben. Also Scham und Schuld ist da ganz stark im Thema Narzissmus mit verbandelt. Oft auch Alkoholmissbrauch beim Vater. Und das ist ja alles in der Systemik auch schon mit verankert und mit drinnen. Mhm. Und es gibt so eine Grundstimmung im Elternhaus, und diese Grundstimmung macht eine persönliche Eigenschaft daraus und eine und die Emotionen. Wir sind ja emotionsgesteuert. Und man muss sich das so vorstellen, im Unbewussten, es gibt drei Stufen des Unbewussten, und das Bewusste ist quasi das, was drüber liegt. Also wenn man da so eine Faust macht und ich tue da einen Daumen rein, das ist quasi mein Unbewusstes, das Untere. Und wenn die Hand geht drüber, mit dem Bewusstsein. Und zum Beispiel NLP arbeitet, neurolinguistisches Programmieren, das Bewusste arbeitet mit der Sprache, mit den Gedanken. Ich komme aber durch NLP nur über Trance und Co. komme ich ins Unbewusste. Mhm. Und das heißt, weil jedes Mal, wenn wir getriggert sind, schaltet automatisch unser Bewusstsein weg und das Unbewusste rauscht mit einer Emotionswelle durch. Und es ist deswegen, weil gewisse Traumata und gewisse einschneidende Erlebnisse in so, ich glaube, sie heißen Basalknoten, gespeichert sind im Unbewussten. Und wenn es einmal in diesem, so einem Knoten drin ist, ist das wie eine Schublade, die einfach immer wieder, wenn sie getriggert wird, gezogen wird. Und wenn das da mal in so einer blöden Schublade drin ist, dann ist es sauschwer, es rauszubringen.
Und außer, wie bringt man es raus?
Da gibt es ja Emotionscoaching, ich arbeite mit M-Trace.
Ja, das musst du mal bewusst sein überhaupt, oder?
Du arbeitest erst über Bewusstsein logischerweise, und dann arbeitest du, also da gibt es Emotionscoaching, ich sage immer, ist der neueste, geilste Scheiß im Coaching. Ist wirklich ein Wahnsinn, was in ganz kurzer Zeit da möglich ist, weil du eben diese Schublade aufmachst. Aber was eben da passiert bei diesem Emotionscoaching ist, dass die Emotionswelle zwar durchrauscht, aber sich da, du bei dem Coaching durch gewisse Tap-Methoden und durch Methoden, das heißen die Step-Techniken, das Bewusstsein dabei bleibt. Das heißt, es bleibt dabei, es schaltet sich nicht weg. Mhm. Und somit, wenn das Bewusstsein dabei bleibt, kann diese Schublade quasi verarbeitet werden vom Körper. Dann träumt man vielleicht hinten nach nur ein bisschen und dann ist es erledigt.
Wow. Aber wäre das nicht sinnvoll, das mit 12, 13, 14 in der Schule zu unterrichten und die alle von den Traumata zu befreien? Wäre das nicht für die Welt besser?
Ja. Der Toni hat ja immer gesagt, kill the monster while it's little. Ja, genau. Wie würdest du sagen, wie alt ist der Durchschnitt deiner Menschen, die zu dir kommen, die quasi dieses Traumata ab 10 mit
haben? Zwischen 20 und 78.
Okay, aber sie brauchen schon mal mindestens 10 Jahre, in die sie eigentlich das Traumata nicht verarbeitet haben, so
naja,
grob
also
gesagt.
Ich habe immer schon gesagt, jeder Mensch, der irgendwann ein Kind plant, sollte eigentlich vorher bei sich selber aufgeräumt haben, weil du dem Kind einfach ganz eine andere Basis mitgibst. Auf der anderen Seite, wir haben uns, wenn man es jetzt einmal ein bisschen auf der spirituellen Ebene anschaut, wir haben uns alle irgendwann einmal da oben im spirituellen Café getroffen, da ist irgendwann einer mal reingekommen bei der Dir und hat gesagt, Leute, auf dieser Erde gibt es Erfahrungen zu machen und geh ins universelle Reisebüro und kreuz an, was du erleben willst. Und dann ist deine Seele in irgendeinen Körper geschlupft und hat sich halt diese Erlebnisse auch gemacht, um in sein persönliches Wachstum zu kommen. Man kann ja nicht an Menschen, der nie irgendwas Tragisches erlebt hat, der wird weniger resilient sein wie jemand, der einfach durch Herausforderungen wachsen darf. Mhm. Und das gehört ja, die Dualität des Lebens gehört bei uns dazu. Wir haben einmal ein Hoch und ein Tief. Und um die Probleme, die musst du dich nicht kümmern. Und um die Schicksalsschläge, die kommen sowieso von selber. Du darfst dich um die Freude im Leben kümmern.
Aber ist es nicht so, dass jeder irgendwie verrückt ist oder crazy ist? Ich meine, es gibt ja keinen Maßstab, das wäre jetzt normal oder das wäre gut. Oder was oder gibt es den Maßstab in dem Sinne, dass man sagt, wenn man glücklich ist, dann passt? Oder was wäre denn so ein Maßstab?
Aus Emtris heraus würdest du sagen, jeder Mensch strebt nach einer Ausgeglichenheit seiner Hormone. Das heißt, seiner Felder, in denen er unterwegs ist. Das heißt, das eine ist Entspannung, das andere ist Dankbarkeit, das andere ist Inspiration und das andere ist Macht und Kontrolle und Einfluss. Das ist, ich weiß nicht, ob du das DISC-System kennst mit den vier Farben.
Die Farben, ja.
Und die sind mit Hormonen hinterlegt quasi. Und zum Beispiel, wir Menschen haben oft, also ich bin sehr im gelben Bereich, ich bin sehr Inspiration, ich stehe vorne auf der Bühne, das ginge gar nicht anders. Der Pascal ist ein bisschen mehr im blauen Bereich.
Struktur, genau, ich bin mehr blau.
Die Struktur, genau, so gut kenne ich die schon.
Ja.
Und es gibt für uns Menschen Sehnsuchtsfelder, weil die Natur hat vorgegeben, dass wir hormonell aus allen vier Ebenen einen Ausgleich bekommen und in der Mitte ist unsere innere Zufriedenheit. Und das ist eigentlich das, nach dem der Mensch strebt.
Ist ja auch ein bisschen so das Circle of Life, den man oft macht, genau. Beziehungsweise das Rad des Lebens, hat es der Toni auch genannt, mit den verschiedenen Aspekten deines Lebens.
Genau. Wo und zum Beispiel, die Natur ist so clever, dass wenn wir jetzt so hauptsächlich im gelben Bereich unterwegs sind, Kali, du und ich, ja, dann ist es so, dass uns das vielleicht ein bisschen das Thema Struktur und Ordnung fehlt.
Na, ein bisschen nicht. Am Karl fällt's ganz.
Und somit suchen wir uns oft und stellen wir das oft beim ersten Kuss fest, das Gegenteil von uns, unser Sehnsuchtsfeld im Partner. Und das heißt, der andere ist vielleicht auch kreativ, hat aber ein bisschen mehr von dem Anteil, der uns fehlt. Und beim ersten Kuss kann hormonell festgestellt werden, ob das matcht. Und dann gibt es das verflixte siebte Jahr, weil in der Partnerschaft darfst du dich weiterentwickeln. Und wenn du dich nicht weiterentwickelst, dass der heute jetzt super im gelben Bereich ist, also super Inspiration und Fun und überhaupt, und der Blaue in seinem Sicherheitsding bleibt und man sich nicht annähert, dann ist es spätestens nach 7 Jahren, dass du es quasi österreichisch gesagt am Arsch geht.
Warum ist es nach 7 Jahren?
Das ist hormonell so.
Ich bin gerade im 7. Jahr.
Ja, ne? Du hast dich weiterentwickelt. Ja. Du warst beim Toni unter anderem. Und das ist halt dann ganz spannend, weil wenn eine Frau nach dem Wechsel ist, sucht sie sich eher einen Partner, weil sie sich ja nie mehr fortpflanzen muss, weil wir wollen ja, dass aus beiden das Beste rauskommt.
Mhm.
Ja? Das ist halt diese Fortpflanzgeschichte, die Natur will das Beste für uns. Dann sucht man sich einen, der im selben Feld unterwegs ist, weil es ist nicht anstrengend. Und das ist ganz spannend und das kann man hormonell, also das weiß man mittlerweile, das ist wissenschaftlich belegt, man kann das hormonell festlegen. Und das hat eben mit unseren Sehnsuchtsfeldern zu tun, wie wir emotional gesteuert sind und so weiter.
Aber das geht im Business wahrscheinlich auch, oder?
Ja, selbstverständlich.
In Freundschaften,
ja,
oder?
Selbstverständlich.
Ich habe jetzt da die Frage stehen, was macht eine gute Beziehung aus? Bedeutet das, ich muss eigentlich schauen, dass ich genau das Gegenteil finde von dem, was ich bin und dann mich möglichst gut annähert? Zueinander,
weiterentwickeln. Ja.
Weiterentwickeln.
Also das tust du ja sowieso automatisch.
Ja.
Ja? Jemand, der komplett gleich tickt wie du, wird dir sehr schnell am Anfang fad werden.
Ja.
Es ist vielleicht einmal kurz cool, aber es wird da relativ schnell fad werden. Und so bist du, zum Beispiel, mein Martin ist eher strukturierter, ja, und er ist in der Zwischenzeit, wo die 5 Jahre, die wir zusammen sind, viel witziger geworden, also viel witziger als wir am Anfang und viel lockerer und ich habe ein bisschen mehr Struktur gekriegt, also auch durchs Business und so weiter. Man nähert sich an und das ist dann auch die gelingenden Beziehungen, die halt einfach, die innere Zufriedenheit, jeder für sich und doch miteinander.
Was gehört da dazu? Gehört da viel miteinander reden dazu? Gehört da Verständnis dem anderen gegenüber dazu? Was macht so eine glückliche Partnerschaft aus? Du hast vorhin davon gesprochen, der Ursprung war bei dir auch toxische Beziehungen.
Ja.
Was würdest du sagen, was macht es mit Martin jetzt aus, dass es funktioniert? Was sind so die Schlüssel?
Inner Work bei jedem. Also ich hab so an mir gearbeitet. Aber er hat eigentlich erst dann so richtig bewusst nur begonnen, wie wir zusammen waren. Und er hat halt durch das, dass ich schon viel, man, er ist tiefenentspannt. Also der, das ist einfach, war von Haus aus schon wirklich gut dabei. Und ich habe aber dann auch gesagt, für mich ist das einer meiner Hauptwerte, mich konstant weiterzuentwickeln. Und somit, wir gehen total viel spazieren und er horcht jetzt gerade Trading Mastery, das ist jetzt gar nicht so meins, aber auf der anderen Seite, ich erzähle ihm von meinem Tag, also wir haben so spannende Kommunikation miteinander und auch, sage mal, die wertschätzende Kommunikation ist einer der Schlüsselerlebnisse.
Aber das heißt, ihr coacht euch auch in der Beziehung immer wieder ein bisschen gegenseitig. Er coacht dich von seiner Seite und du coachst ihn auch von deiner Seite.
Wir haben einfach eine gute Zeit miteinander. Ja. Ob wir das jetzt coachen nennen soll oder nicht. Also es ist einfach ein sehr wertschätzender Umgang. Es ist einfach cool. Jeder darf seinen Freiraum haben. Und ich glaube trotzdem, dass eine schöne Partnerschaft ganz, ganz viel damit zu tun hat, ihm immer gesagt, jeder für sich und auch gemeinsam, also jeder darf sich selber weiterentwickeln, weil es heißt ja auch so schön, your shit is your gold. Das heißt, den ganzen Schaß und Rucksack, den du mitbekommen hast, den darfst du dir schon selber anschauen, den kann der Partner für dich nicht lösen. Der Partner darf eigentlich immer die Sahnehaube in deinem Leben oben drauf sein und nicht irgendwie anders. Und und manche bleiben halt dann vehement in der Wärme der vertrauten Scheiße sitzen. Sorry, dass ich so sagen muss. Mhm. Und wollen sie halt einfach überhaupt nicht bewegen und wundern sich dann, warum eine Partnerschaft nach der anderen scheitert.
Das heißt, Single zu bleiben ist auch im Punkto Weiterentwicklung eigentlich nicht gescheit.
Naja, also ich sage mal so, wenn du kannst dich ja trotzdem weiterentwickeln. Du wirst auch älter, du lernst dazu. Es geht halt dann darum, aus welcher Haltung heraus bin ich Single? Bin ich Single, weil ich so viel Angst habe und so viel Enttäuschung erlebt habe? Oder bin ich Single aus Überzeugung, weil ich es einfach nicht will?
Mhm.
Also da kommt es ein bisschen drauf, auf den Kontext drauf an, wie man es sieht.
Du hast ja selber vorhin off-records, hast du uns noch kurz erzählt, du hast, glaube ich, 175.000 Euro in deine Ausbildung investiert.
Letztes Jahr,
du hast schon viel, viel mehr in deine Ausbildung investiert. Wir waren gemeinsam beim Toni und Co.
Eine halbe Million jetzt in den letzten 3 Jahren. Eine
halbe Million in das Coaching investiert. Mhm. Da gibt's ja immer so ein bisschen den frechen Satz, würde ich dir jetzt da so ein bisschen entgegenschmeißen, bei den Psychologen. Die sind immer Psychologen, weil sie sich selber am meisten therapieren. Ist das bei den Coaches auch ein bisschen so? Oder bei den Psychiatern sagt man, die werden ja nur Psychiater, damit sie ihre eigenen Probleme lösen. Ist das bei den Coaches auch so, dass man viel Ausbildungen macht, um auch selber mit sich klarzukommen und viel schaffen sie ja dann gar nicht, dass das Coaching was machen, weitergeben. Mhm. Machen sie lieber nur Coaching, anstatt dass das, was sie schon gelernt haben, anwenden. Weißt du,
ich weiß, was du meinst, ja.
Also, dass man aus dem Coaching dann eigentlich auch gar nichts macht.
Im Endeffekt bin ich schon durch die eigenen Krisen zum Coaching gekommen und habe dann halt dann erkannt, dass ich war immer schon gut im Weitergeben und im Motivieren von Dingen, wo ich einfach sage, ich kann einen Menschen bewegen. Indem ich selbst bei mir aufgeräumt habe, und ich würde nie was coachen, was ich selber nicht bei mir aufgeräumt habe, das muss ich auch dazu sagen, oder nicht selbst erlebt habe, weil das macht mich ja dann auch im Zuge dessen zum Mentor, weil ich genau weiß, wie sich der Mensch fühlt und was jetzt da Sache ist. Es gibt aber welche natürlich auch im Coaching-Bereich, und umsonst können nicht 89% der Coaches und Berater nicht davon leben, die meinen immer noch, sie sind nicht gut genug. Und die meinen immer nur Ausbildung und nur Ausbildung und nur Ausbildung. Und ich sage halt einfach, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist Fachkompetenz, mein Bauchladen an Coaching-Tools, das ich habe.
Dein Werkzeugkasten.
Mein Werkzeugkasten, ja. Das eine ist, und das andere ist, wie bringe ich diese PS jetzt auf die Straßen, ja.
Mhm.
Ich kann mir einen Ferrari kaufen, aber wenn ich nicht einmal mit dem Reifen auf die Straßen gehe damit, bringt das nichts, ja. Und deswegen ist das eine, einerseits Fachkompetenz auszubilden und das zu lernen, und da bin ich ganz vehement dabei, dass man da nie aufhören darf, sie weiterzuentwickeln, weil Gehirnforschung ist gut dabei und wird einfach alles wissenschaftlich belegt mittlerweile. Und auf der anderen Seite darf ich lernen, in meinen Businessaufbau zu investieren, weil bei der Fachausbildung sagt der keiner, wie du jetzt deine PS auf die Straßen bringst und damit dann auch Menschen hilfst, weil der Porsche in der Garage ist zwar schön, aber wenn er nie auf der Straße ist, was bringt er das? Und ich habe halt die halbe Million, sage ich mal, ist halb Fachkompetenz und halb Millionärs-Mastermind und so weiter, wo du einfach dich mit Menschen umgibst, die dort sind, wo du hin möchtest und wo du einfach in einem Umfeld bist, wo vielleicht deine Freunde nicht sind, weil da keiner selbstständig ist und gar nicht weiß, was das bedeutet, da all in zu gehen. Und all in zu gehen ist nicht immer lustig, das brauche ich euch nicht sagen. Mhm. Ja, und deswegen.
Wie ist es dann bei dir im Privatleben? Da kommen wir gleich dazu. Vorher höre ich da noch ein Geräusch im Hintergrund. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Jesus.
Wir stoßen nochmal an mit unserem Kipperhops. Tschüssi.
Tschüssi.
Und
da geht es immer so um Rauschgeschichten, Jugendsünden,
genau.
Lustige Dinge, die der Birgit einmal passiert sind.
Irgendwas, was einmal für alle anderen lustig war, nur für die nicht.
Lass mich kurz überlegen.
Gibt's da was? Vielleicht auch irgendwo in meinem Coaching zusammen oder auch aus deiner Zeit mit der Pole-Dance-Schule, da ist doch sicher irgendwann einmal was Lustiges passiert.
Es passiert ständig was Lustiges, aber so, wenn du jetzt sagst, Rauschgeschichten, ich habe ja mit 18, ich habe Saxophon gespielt, damals in einer Blasmusikkapelle.
Wo?
In Nettingsdorf und in Bucking. Und in Bucking haben wir auch eine Big Band gehabt und da war ein Faschingsumzug und ich habe ich mit 18 an so einen Schnapsdampf ausgefasst,
wie jeder mal bei
dass
der Musik.
Ich um 6 am Abend nicht einmal mehr gerade gehen hab können. Zu meiner damaligen Schwiegermama habe ich Zickerlfroni gesagt. Das weißt du, aber sie haben es mir nachher noch erzählt. Ich will mich nicht mehr erinnern können. Mein damaliger Freund, der auch bei der Musik war, ist als Fetzen gegangen. Der hat so viele Punkte im Gesicht gemalt gehabt. Und ich weiß noch, am nächsten Tag in der Früh bin ich aufgewacht, ich mich überhaupt nicht auskennt. Im Klo, irgendwie habe ich, glaube ich, diesen Klopapierhalter runtergerissen in meinem Ding und ich drehe mich um und da schaut mir ein tupftes Gesicht an und das werde ich mein Leben nicht vergessen und ich habe seitdem nie wieder einen Schnaps getrunken, weil das so grauslich war und ich glaube, es war mir 3 Tage hinten noch schlecht.
Mit 18 und seitdem war es nie wieder ein Schnaps getrunken.
Mit 18, ja.
Wahnsinn.
Ich bin jetzt mehr auf Champagner.
Verstehe ich gut.
Ja, oder auch in der Zeit, wo ich Verkaufsleiterin war bei O'Neill, für O'Neill Österreich, also bei der Surfbrand, da waren wir ja, Halleluja, wie viele Partys wir da gehabt haben. Ich war mit meinem Team immer, die waren über die letzten Jahre gegangen sind. Okay. So ist es überkehrt.
Und jetzt ist das aber gediegener worden. Jetzt baust du Haus, jetzt hast deinen Mann ein erfolgreiches Business, eine Million in einem Jahr gemacht. Jetzt gibt es keinen Schnapsrausch mehr.
Naja, also erstens, da ist dann auch noch eine kleine Side-Geschichte. Ich habe nur mehr eine Niere, das heißt so richtig exzessiv.
Okay.
Wenn ich ein Dampferl habe, dann halt das länger an, weil ich Hirn länger braucht zum Verarbeiten, sogar muss ich auch sagen, zum hat länger was davon.
Man kann es positiv sagen.
Und ich vertrage auch kaum was. Also es ist, aber es ist, ich weiß ja, da gibt's ja viel lustige Geschichten .
Ich habe es jetzt schon angesprochen zum Privaten, Birgit. Wir kennen das ja selber. Wir fragen, also unsere Freunde fragen uns jetzt gefühlt irgendwie seit den letzten 2-3 Jahren jeden zweiten Tag irgendwer, ob wir mal Hochzeit spielen können als DJs, weil natürlich alle heiraten jetzt in unserem Umfeld. Ja. Wie ist das bei dir, wenn du mit Leid umgibst? Glauben die dann alle, sie können dann am Sonntagnachmittag beim Grünen ein gratis Coaching mitnehmen von der Birgit? So, selektiert man da dann auch Freunde aus oder gibt es da dann auch Freunde, die an der versuchen auch ein bisschen auszunutzen oder unbewusst ausnutzen, weil es eigentlich dann immer mit den Problemen zu dir kommen, weil sie wissen, du bist ja die Probleme lösen kann? Oder?
Nein, ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Also man diskutiert einmal und man redet einmal, aber ich muss sagen, im Coaching gibt es ja so einen Kodex, dass du Freunde und Familie nicht coacht. Und ich glaube, dass das einfach, also du bist einfach zu befangen, du bist zu nah am Thema dran.
Wo geht es, dass du deinen Mann nicht coacht?
Wir reden viel, aber ich lasse ihn so, wie er ist und er lässt mich so, wie ich bin. Also man darf sich zumuten, so sage ich immer.
Man darf sich zumuten.
Ja, naja, jeder darf sich mit seiner Craziness oder nicht Craziness zumuten. Und jeder darf so sein, wie er ist und der Martin gibt mir wirklich viel Raum, weil ich arbeite wirklich viel Und er gibt mir wirklich viel Raum und da bin ich ihm voll dankbar. Und er sagt, Schatz, mach, weil du hast jetzt das Potenzial und du hast die Möglichkeit, er ist nur in der Anstellung, dass wir einfach ein anderes Leben kennen, ja, und auch einen Lifestyle haben werden, der vielleicht vorher einfach nicht möglich gewesen ist.
Und jetzt hast du ja so viele Coachings gemacht, du hast gesagt, über 500.000 hast investiert jetzt in Weiterbildung, in dich selbst.
Aber davor ja auch schon viel mehr. Also.
Ja, aber das habe ich nicht, weiß ich nicht mehr, was das war.
Was würdest du sagen, sind so deine vielleicht drei wichtigsten Learnings aus dieser Zeit oder die Erkenntnisse, die dir am meisten umgeworfen haben, mit denen du heute noch am meisten arbeitest? Gibt es so Highlights, an die du dich erinnerst?
Nie aufgeben, no matter what. Ein großes B zu haben, also eine große Vision zu haben.
Die ein großes was? B?
B, ja, ich sage immer von A nach B. Eine große Vision zu haben, die unverhandelbar ist. Und eben nie aufgeben und schnelle Entscheidungen treffen. Und auch wenn die Entscheidung echt Angst macht, wenn es dich zirkt, also voll, nur dem Herzen folgen. Also mein Leitspruch immer schon war, vertraue, folge deinem Herzen, damit dein Leben ein Tanz sein.
Cool.
Und diese Vision, die du gesagt hast, ist es einer Partnerschaft natürlich wahrscheinlich auch wichtig, dass die gleich ist von beiden? Oder ist das wichtig?
Sagen wir so, in einer Partnerschaft, das wisst ihr vom Toni, dass es ein Hauptwert, der ersten drei Hauptwerte, der auf deckungsgleich sein. Und natürlich ist es cool, wenn der Partner, und wir haben auch eine gemeinsame Paarvision. Also ich habe für mich meine, ja, ich möchte einfach Menschen komplett in ihr Strahlen führen. Und für mich ist das einfach vom Gefühl her ein Wahnsinn, wenn ich stelle mir das immer so vor, wie so ganz, ganz viele Frauen hinter mir, die einfach so mit wallenden Haar und voll in ihrem Selbstbewusstsein und so vor sich hingehen, ja, und so wie so eine,
cool,
wie so eine kleine Armee, ist falsch ausgedrückt, aber sehr feminin, die einfach voll zu sich stehen und damit die Wörterstickel besser machen. Also das ist so meine Vision auch. Und im Face Reading gibt es ja dieses Thema der Lebensaufgabe. Also es ist wirklich ganz spannend. Die alten Chinesen haben da schon was kennen, sagen wir mal so. Und meine Lebensaufgabe ist da Chaser. Das heißt, ich durfte mir zuerst selbst die Sterne vom Himmel holen und darf jetzt Menschen helfen, ihre Sterne vom Himmel zu holen. Und damit fühle ich mich total identifiziert. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, der Martin und ich haben auch eine Paarvision. Also das wächst, also wenn wir spazieren gehen, immer, boah, was war wenn? Wenn das jetzt wird und wenn das jetzt wird und wie fühlt sich das an und was war da geil? Und also das, wir reden da viel drüber. Und
aber es muss nicht zwingend die Vision zusammenpassen, dass man zusammenbleibt.
Nein. Außer es ist natürlich der eine will überhaupt nicht, dass du die weiterentwickelst, aber dann ist es dann ist das dem sein Thema, dass er sie weiterentwickeln darf. Ja? Also ich habe das auch immer wieder, dass zum Beispiel aktuell eine Dame zu mir ins Jahrescoaching möchte und das ist doch ein gutes Invest und der Partner ihr quasi die Freundschaft gekündigt hat deswegen. Obwohl sie durch mich ja oder durch das Coaching bei mir komplett in ihre Größe gegangen ist und von ich muss aus der Wohnung ausziehen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann, hin zu ich mache 200.000 Euro Umsatz im Jahr innerhalb von 2 Jahren. Also wir haben schon bewiesen und jetzt steht halt der nächste Step an und da hat der Partner gesagt, ob sie wahnsinnig ist. Ja?
Okay.
Also man darf ihn schon immer mitnehmen auf die Reise. Das darf in seinem Timing passieren.
Kommen wir mal zur Struktur und zum Fact, also meiner blauen Seite. Was kostet so ein Coaching bei dir und wie viel Zeit muss man da investieren und wie lange dauert sowas ungefähr?
Ich habe ganz unterschiedliche Zugänge. Also ich habe Kurzprogramme, das ist zum Beispiel das iShine Brighter, das geht über 2,5 Wochen, da geht es nur mehr um Selbstwert. Das sind so Kurzsachen, das ist so Bits and Bytes, einmal einsteigen, da sind wir bei 1.111 Euro.
Für 2,5 Wochen, wo und man aber ein Coaching auch mit dir hat direkt?
Nein. Nur in der Gruppe, weil... Okay. Und dem E-Mail-Support und es reicht auch vollkommen. Also es ist alles so aufgebaut, dass das voll passt. Und wir haben dann auch in der Gruppe die Coachings und das funktioniert extrem gut.
Wie viele Leute
sind
da in so einer Gruppe?
Ganz unterschiedlich, also von 10, sage ich jetzt einmal, bis 20, 30, je nachdem.
Okay.
Je nach Preissegment auch, wie es ist. Dann habe ich auch den Love Code zum Beispiel, da geht es rein um Partnerschaft. Ist auch ein Kurzprogramm, dauert aber einen Monat. Und das sind so die Einstiegsprogramme und dann gibt es mein Signature-Programm, die Love and Life Mastery, wo man wirklich 3 Monate, und da hat man Einzelcoachings dabei, wirklich an dem Thema arbeitet, dass man den Emotionskeller sauber macht und dann darauf aufbauend sein Leben aufbauen kann. Das heißt, der Love and Life Mastery, die Meisterschaft deines Lebens.
Wo, darf man das sagen, was das kostet? Oder?
Ja, da sind wir bei 4.999 inklusive Umsatzsteuer. Und
weil genau. Ich will ja auch, dass jetzt, wenn das Damen hören, sie denken, wie läuft das ab und wo kann ich hinkommen und wo kann ich mir das dann auch geben?
Man kann sich auch, also es ist natürlich für jemanden, der noch nie Geld so in sich investiert hat, ist das ein Haufen Geld. Mhm. Ja, das verstehe ich auch.
Das war bei mir beim Toni damals auch die Diskussion. Das hat uns ja fast einen Zehner gekostet insgesamt für eine Woche. Und das war auch die Diskussion, machen wir das oder machen wir es nicht? Und heute im Rückblickend würde ich sagen, ich weiß nicht einmal noch, wie viel das kostet. Das ist mir völlig wurscht, was es kostet. Genau. Weil ich habe nicht einmal eine Sekunde an einen Euro verschwendet.
Eben, und was ist es wert, eine liebevolle Partnerschaft im Nachgang führen zu können, wo ich vorher nur einen Scherbenhaufen noch einen nächsten gehabt habe für mein Leben. Ja, das ist halt, das sind halt so Softsachen, die man so nicht angreifen kann. Aber es ist einfach ein Wahnsinn und man sieht es an meinen Kundenrezessionen über Proven Expert, über meine Homepage kann man das sehen, wo einfach Menschen geschrieben haben, es war jeden Euro wert und ich würde ja sogar das Doppelte zahlen.
Und dann gibt es nur mehr wie die 3 Monate? Kann man dann also ein Jahresprogramm
oder
so machen?
Ja, aber das geht dann mehr ins Business, also im Businessaufbau, weil die meisten sind nach 3 Monaten so aufgestellt, dass halt da und dort vielleicht nur mehr Kleinigkeit zur Stellschraube brauchen. Mhm. Und ich habe auch wirklich Menschen, die 15 Jahre Psychotherapie hinter sich gehabt haben und nach den 3 Monaten haben sie nichts mehr gebraucht. Ja, also das ist einfach, oder jahrelang Depression und dann ist es anders. Ja. Da geht ein Raum auf, den man vielleicht sich so gar nicht vorstellen kann. Und die Business-Coachings starten bei 10.000 für 6 Monate.
Mir würde nur ein bisschen interessieren, wir haben ja, wie wir beim Toni das letzte Mal waren, haben wir einen Typen kennengelernt, der ist in einem Raum, weil beim Tony Robbins ist es immer sehr kalt, ist in kurzen Hosen, kurzem Leiberl da gestanden vor uns, war auch ein Österreicher und der hat uns, wir haben ihn gefragt, hey, wie schaffst du das, warum ist der nicht kalt?
Wir haben gefroren, dass wir
mit der Winterjacke. Ja, wir sind mit der Winterjacke drin gesessen. Ja.
Und er hat zu uns gesagt, ja, geht sich jeden Tag in der Früh kalt duschen. Und seitdem, seit 3 Jahren machen wir das auch. Das ist eine kleine Routine, die quasi unser Leben verändert hat.
Genau. Und Eisbaden jetzt, natürlich dann auch noch dazu.
Ja. Ja. Ich bin noch nicht der Wim Hof, ich bin Wim Hofs Schwester, ich bin es noch nicht.
Jetzt würde mich interessieren, gibt es auch so kleine Routinen, die du vielleicht angenommen hast, die dein Leben jeden Tag bereichern, was einfach Kleinigkeiten, die du anders machst, die du gelernt hast?
Ja, also ich habe speziell am Anfang, weil es braucht ja immer so ein bisschen Zeit, bis du auf deiner Umlaufbahn bist, ne? So, habe ich mit Journals gearbeitet. Also Journaling und ich habe jetzt mittlerweile auch ein Workbook, das über 3 Monate geht, wo man einfach so über Dankbarkeitsroutinen und über die Dinge, was möchte ich erreichen, was wird den Tag heute großartig machen, dass man über die Schriftlichkeit einfach...
Also du schreibst Tagebuch über die Dinge, die...
Ja, genau, aber es ist ein angeleitetes Tagebuch. Also ich habe da so ein Workbook gebaut mit einem Herrn von... Also so wie ich gearbeitet habe. Ja, aktuell ist eher so, dass ich ja in der Früh schon in die Coachings einsteige. Da habe ich halt so meine Dankbarkeitsroutine, wenn ich nur im Bett liege. Sagen wir mal so. Und für mich ist ganz wichtig, regelmäßig oder fast täglich meine 20 Minuten joggen zu gehen, damit ich den Kopf sauber bringe. Also ich brauche das zum Verarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Routine.
Ist ja ein spannendes Thema, wenn man jetzt Richtung Ärzte oder Rettungssanitäter schaut, die dürfen ja die Arbeit oder die sollen die Arbeit ja auch nicht mit heimnehmen. Weil wenn ich natürlich jeden Tag ein Leid ziehe und immer mit kranke und verunfallte Menschen arbeite, dann ist es schwierig, dass ich dort das nicht jeden Tag mitnehmen. Mhm. Wie tust du da, dass du dieses Leid oder auch diese schweren Geschichten, diese Traumata von den anderen Leuten auch nicht mit heim nimmst, obwohl du vielleicht sogar von daheim aus arbeitest? Wie machst du da, dass du dann, wenn du nach so einem Call mit irgendwem rausgehst, einen Zoom ausschaltest und in den Nebenraum gehst zum Martin und das nicht mitnimmst? Wie machst du
da? Also eben, wenn ich eine ganz Hardcore-Sache hatte, was sehr selten ist, dann gehe ich tatsächlich joggen für mich. Oder eben auch am Abend vor dem Schlafen gehe Salzpeeling, sowas, also um auch den Körper zu reinigen. Aber ich muss sagen, ich brauche das so selten, weil ich einfach weiß, dass nichts im Leben umsonst passiert und dass das Leben immer für uns ist und wo der Mensch halt gerade steht, ich einfach weiß, wo ich ihn hinbegleiten werde und somit ist das nicht diese Momentaufnahme für mich nicht tragisch. Mhm. Es ist nur der Auslöser gewesen, dass der Mensch anfängt zu gehen. Mhm. Und manche brauchen es halt mit der Holzkeule, habe ich auch dazu gehört. Mhm. Ja, dass das Leben so so bedingungslos arg wird, dass ich halt einfach in die Bewegung kommen darf.
Mhm. Also müssen wir alle so ein bisschen dieselben Lektionen lernen oder ist...
Na, ich glaube, die sind wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders, aber im unterm Strich, ich sage einmal, unser Ego steht uns schon und unser Thema Selbstwert ist bei jedem von Anfang an mitgegeben und man muss das ja auch schon sagen, was dir pränatal, also im Mutterbauch oder eben auch schon aus der Epigenetik mitgegeben wird, ja. Das ist ja, also da gibt's ja diesen Flohversuch, kennst du den?
Mhm.
Also einfach ein Flohpärchen in ein Glasl eingesperrt wird und die halt nach einer gewissen Zeit nur mehr so hoch hupfen, dass sie sich halt quasi nicht anhauen, in den Kopf anhauen, ne? Und die kriegen dann Junge und die Jungen hupfen gleich gar nicht mehr so hoch. Und ich sage immer, diese Box, in die ich reingeboren wurde, ich darf mich entscheiden, dass die Box vielleicht für mich irgendwann einmal jetzt klar ist, weil ich mir als Kind unbewusst loyal mit den Eltern erkläre und es mir nicht erlaube, unbewusst
höher zu hüpfen
als meine Eltern. Mm. Und dieses höher hüpfen ist aber eigentlich unsere Grundnatur. Und deswegen glaube ich, dass einfach das, was uns unsere Eltern mitgegeben haben, in aller Liebe, ist eins, und ich darf mich, darum sage ich immer, von 1.0 zu meiner 2.0 Version bewegen. Ich darf lernen, höher zu hüpfen und auch meine Eltern zu achten und zu ehren und sie dort auf ihren Platz zu lassen.
Ja.
Und dabei in das persönliche Wachstum zu gehen. Und das ist, glaube ich, eins der Grundthemen, die uns aufgrund Epigenetik, pränatal, im Mutterbauch werden Gene an- und ausgeschalten bei uns. Das heißt, die Mama, wenn die Mama im Dauerleid ist oder geschlagen worden ist während der Schwangerschaft vom Vater oder sonst was, dann kriegt das Kind das einfach mit. Diese Angst, das kriegst du über den Nabelschnur, Hormone, kriegst du alles mit. Mhm. Aber das Geile ist, man weiß heute, unser Hirn ist veränderbar.
Du bist kein Opfer deiner Gene.
Du bist kein Opfer deiner Gene. Du kannst, also gibt's Techniken, wie du Gene auch jetzt aus- und anschalten kannst, ja? Unser Gehirn ist neuroplastisch, man weiß das. Wir können uns komplett neu erfinden. Wie geil, ja? Wenn ich ein bisschen crazy bin, kann ich mich komplett neu erfinden, wenn ich den Willen dazu habe und eine tiefe Entscheidung natürlich.
Würdest du sagen, dass die Akzeptanz gegenüber solchen Mindsets, gegenüber diesen Denkweisen, gegenüber diesen Coachings in Österreich jetzt gestiegen ist? Auch so, ich spreche da an so Thema Work-Life-Balance, die immer wichtiger wird, 4 Tage Woche, weil die Leute nicht mehr so viel arbeiten wollen, weil die Freizeit auch wichtig ist. Ist Coaching und auch diese Welt, in der wir ja alle bewegen, weil wir beim Toni auch schon waren und für das offen sind, ist die Akzeptanz gewachsen oder schauen die viele alle immer nur an und sagen, ja, das ist Coaching-Tante, was will denn vielleicht die von mir? So.
Also ganz ehrlich, das ist mir noch nie passiert.
Mhm.
Also ich werde auch kaum gedisst, obwohl ich teilweise wirklich sehr triggere. Also oder blende es aus, das weiß ich nicht, aber ja. Ich denke mir halt einfach, und die Akzeptanz für Coaching und die Offenheit wird größer.
Mhm.
Zumindest so, wie es ich wahrnehme. Ist ja rein subjektiv.
Ja. Ja, man merkt ja, dass online immer mehr dieses Thema interessant wird oder immer mehr.
Das Spannende ist, im Online-Coaching funktioniert genauso gut wie Präsenz, wenn nicht sogar besser, weil du den Menschen im Bildschirm viel größer und von der Mimik her noch besser lesen kannst.
Das ist auch interessant, okay.
Also ich Mimikresonanz auch bin ich mitten in der Ausbildung und das ist halt nur viel cooler, weil du hast da Emotion und sagst in deiner Mikroexpression, nennt sie das, in den ersten 500 Millisekunden, da weiß dein Körper noch gar nicht, dass du diese Emotion hast, sieht man es schon im Gesicht.
Mhm.
Und wenn ich diese Mikroexpression, also wenn jemand so eine Traurigkeit zum Beispiel hat, und ich hab das wird dann ein Gefühl, also aus der Emotion, die 500 Millisekunden am Anfang wird es ein Gefühl. Wenn ich dann es nicht bearbeite, dann wird es eine Stimmung, eine Grundstimmung, wenn wer dauerdepressiv ist zum Beispiel. Und wenn ich es dann nicht bearbeite, wird es zu einer persönlichen Eigenschaft, dann wird es schon schwierig, dass ich es wegbringe und dann mein Persönlichkeitsmerkmal.
Mhm.
Und so entsteht das, wie aus Emotion Falten werden quasi,
ja.
Weil es ein Persönlichkeitsmerkmal wird. Und so, über den Bildschirm
ist ja einfach
noch viel cooler.
Also, ist ja einfach auch dieser Fokus, den ich halt immer auf dieses Gefühl anlege, oder? Der Toni sagt ja, du kannst den Fokus verändern oder du kannst das Gefühl verändern, wenn du willst. Oder du kannst was dagegen tun, allgemein.
Ja,
also,
genau.
Aber wenn du das halt alles nicht tust, dann manifestiert es sich irgendwann.
Und darum ist meines Erachtens Emotionscoaching total wichtig, weil ich kann, wenn eine Grundemotion da ist und ein Grundtrigger da ist, also Trigger ist ja nichts anderes wie Aktivierung von was Altem, kann ich ja die ganze Zeit hergehen und mir 100 Mal einreden, dass es nicht so ist.
Dass der
mit Affirmationen drüber gehen. Ja, das ist aber rein kognitiv und habe im Unbewussten nichts zu tun. Mhm. Irgendwann kann ich mir es vielleicht selber glauben, aber das verändert den Grundtrigger nicht. Und darum muss ich über Emotionen den Grundtrigger ändern, damit ich dann, damit das weggehen kann. So.
Wie siehst du generell die Zukunft? Glaubst du, dass wir insgesamt als Menschen bewusster werden? Glaubst du, dass Geld weniger wichtig wird? Glaubst du, dass Ego weniger wichtig wird? Oder bewegen wir uns genau in die andere Richtung?
Boah, also ich glaube, dass es tatsächlich immer, wie man es vielleicht auch schon bei Covid gesehen hat, diese Lagerspaltung teilweise echt sein wird. Also die einen, die sich konstant weiterentwickeln und die anderen, die sich auch noch ein bisschen dagegen wehren. Also es war ja auch, also das siehst du ja an der Impf- und Nicht-Impf-Thematik, wie wir es gehabt haben, wie die einen lassen sich mehr beeinflussen, die anderen sind schon reflektierter und schauen halt vielleicht auch mehr auf das große Ganze. Und ich glaube, dass der Mensch an sich aufgrund dessen, dass wir so viel mit Angst zu tun haben und das Kollektiv so Angst hat, gar keine andere Wahl hat, als bewusster zu werden. Und hinzuschauen. Weil wenn du nicht hinschaust, wirst du vom Leben ganz schön gekickt.
Haben da nicht Medien auch viel Schuld an dieser kollektiven Angst, wenn ich jetzt anspreche, dass ich, egal was ich für einen Fernsehauftrag, entweder was über Corona her, über den Krieg her oder über die Inflation her.
Genau. Einer meiner Mentoren hat gesagt, es wird immer eine andere Sau durchs Dorf trieben, auf die jeder hinschaut.
Ja.
Ja. Und die halt Angst macht. Ja. Und natürlich, Angst ist einer der besten Manipulateure, die es gibt, weil unser Ego uns ja vor Angst schützen will. Und ich glaube schon, dass es aktuell, sagen wir, denke ich, eine sehr ego-getriebene Gesellschaft. Und boah, da könnte man jetzt ewig philosophieren drüber, aber ich glaube, dass es tatsächlich die Bewegung gibt, dass die Menschen immer bewusster werden, weil du vom Leben so kickt wirst, dass du gar keine andere Chance hast. Mhm. Also schau mal, wie die ersten Lockdowns waren, die Partnerschaften, also was ich da mit Angstthemen zu tun gekriegt habe. Unternehmer, die massiv mit Existenzangst beschäftigt waren und, ja, also da haben wir ganz schön zum Rudern gehabt und das waren halt Dinge, die über Ablenkung gar nicht so spürbar waren.
Aber vorher auch ganz viel das Gegenteil kommt mir vor. Also ich kenne total viele Leute, die jetzt Babys haben und die glücklichere Beziehungen haben denn je, weil sie die Zeit super genossen haben und total viel ja, zur Ruhe gekommen sind.
Die kommen ja nicht zu mir, weil die nicht
gesagt haben. Ja, klar, nein, sehr klar, die kommen nicht zu dir.
Aber das ist meine subjektive Wahrnehmung.
Meine subjektive Wahrnehmung ist eigentlich, dass ich mehr Leute kenne, die positiv aus dieser Zeit herausgegangen sind, als wie negativ. Aber ist klar, zu dir kommen natürlich die andere Hälfte. Ja.
Zu mir kommen die echt getriggert wurden. Ja, und die einfach sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Ja.
Du triggerst dich selber auch. Du hast irgendeinen Punkt, der sagt, ich muss 1000 Leute in einen Raum kriegen.
Nein, ich muss nicht, ich werde.
Du willst diese Message, die du machst, auch nicht nur one-on-one und in Kurzzeit-Coachings weitergeben, sondern du willst auch sagen, ich will die Masse erreichen, ich will da auch ein bisschen Leute wachrütteln und ich will ein richtig geiles, großes Event machen. Was ist da deine Vision und was steht da an?
Ja, es steht an, es ist der Grundidee war, aus der Love and Life Mastery, mein 3-Monats-Programm, ein Kurzevent zu machen. Das haben wir jetzt schon zweimal mit 100 Frauen und auch Männern gehalten. Und es war so erfolgreich, dass ich jetzt gesagt habe, so, jetzt gehen wir...
Nicht auf 200, nicht auf 400.
Nein, jetzt spielen wir die große Nummer à la Tony Robbins. Aha. Und mit allen Effekten und mit allem, was es so gibt. Wir haben ja damals schon bei den letzten zwei Events DJ gehabt, Lichtshow, mit allem drum und dran. Und es war ein Riesenfest und hat so viel bewirkt bei den Menschen. Und das Miteinander und die Masse, es waren zwar nur 100 oder voll 100, muss man auch sagen, es waren nicht nur, sondern es waren wirklich 100 tolle Menschen, da miteinander auf den Weg zu gehen, da sind Freundschaften entstanden, die Verbundenheit. Die eine hat jahrelang arbeitslos und am Tag nach dem Event einen Job gekriegt und lauter so Wunder sind passiert. Und da sind wir am 8. bis 10. September 2023, also nächstes Jahr im Kongresshaus in Salzburg, frei unter dem Motto Successful You, wieder mit der Love and Life Mastery, aber dieses Mal im großen
cool.
Europasaal mit 1000 Menschen.
Also wer da dabei sein will, der schaut einmal vorbei bei der Birgit Untermeier. Und wer sich jetzt angesprochen gefühlt hat, man findet extrem viel Information bei dir auf der Homepage. Also da kann man echt einmal in Ruhe sich einlesen.
Und dieses YouTube-Video natürlich, das dich so bekannt gemacht hat.
Wenn man Birgit Untermeier auf YouTube eingibt, dann kommt eh gleich
emotionale Abhängigkeit überwinden. Und ich habe vielleicht auch noch dazu gesagt, im September gibt es den nächsten, ich habe fast jedes zweite Monat kostenfreie Workshops. Aktuell ist es für Business 21 Tage kostenfrei, wo ich jeden Tag eine Stunde live bin unter der Woche, das total gefeiert wird gerade. Heute war Tag 8 und im September kommt wieder ein Beziehungscoaching mit Beziehungstypen, also dass man weiß, wie man selber tickt. Der heißt Dreimal aus, Traumbeziehung an und das ist 7 Tage kostenfrei, wo man einfach jeden Tag live mit dabei sein kann.
Da kann man sich einmal im Zoom-Link einhauen.
Genau, man meldet sich an. Den Link gibt es allerdings noch nicht, muss ich dazu sagen, aber wenn man mir schreibt, dann schicke den zu, sobald man es online.
Und dann kann man echt da mal dich kennenlernen und sagen, okay, vielleicht investiere ich dann mehr Geld und mehr Zeit in mein Coaching.
Und auch alleine das hat schon Beziehungen gerettet. Also wenn man da, also was ich da Zuschriften bekomme von den kostenfreien Programmen, und das ist halt meine Art zu spenden, weil ich einfach so sagen kann, ich kann mein Wissen auf diese Art auch weitergeben und das kostenfrei für Menschen zur Verfügung stellen, wo es vielleicht finanziell noch nicht geht.
Cool. Danke, liebe Birgit. Zum Schluss von Frühstück mit Bier gibt es immer so einen kurzen Bier-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier-Word-Rap.
Yes, ich bin jetzt schon fertig.
Ja, das hast du ganz kurz gegrillt. Kurze Frage, auf was schaust du beim Gesicht dann als erstes, wenn du das Gesicht so gut analysieren kannst? Was
Augen.
Ist auf die Augen? Und wie kannst du da irgendwie einen Trick mitgeben, wie sieht man, wie der tickt?
Boah, nein, das kannst du so, das ist komplex.
Ja,
das geht, das
ist komplex.
Das kann man jetzt so nicht sagen, aber du siehst an der Klarheit der Augen und an der Tiefe der Augen und an dem, wie ein Mensch gut bei sich ist oder nicht.
Wenn ich an Tony Robbins denke, dann
ist das mein großes Vorbild.
Dieses Buch würde ich unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt empfehlen.
Mary von Ella Kensington. Die unbändige Lebenslust. Total lustig zum Lesen, sehr einfach geschrieben, aber es ist wirklich lesenswert. Mary heißt das, wie der Name Mary.
Coaching ist für mich
mein Lebenstraum.
Mein wichtigster Glaubenssatz.
Ich schaffe alles, was ich will.
Und abschließend bei Frühstück mit Bier fragen wir immer noch, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
Dwayne The Rock Johnson.
Cool.
Steht auf meiner Wishlist, dass ich mit dem irgendwann einmal auf einen Café gehe.
Hatten wir tatsächlich noch nicht Dwayne The Rock Johnson. Der ist geil. Also,
haben wir den noch nicht bei Frühstück mit Bier gehabt?
Nein, das hat noch nie wer gesagt. Und in 80 Folgen hat das noch nie wer gesagt. Du bist jetzt, glaube ich, die 81. Folge insgesamt. Hat das noch nie wer gesagt, dass Dwayne The Rock Johnson, würde neben dir auch gut ausschauen, so 2 Meter. Ja, also.
Nein, es ist einfach, ich finde den so cool.
Ja.
Der hat Humor.
Ja.
Der hat Krebs, der hat ein Riesenherz und hat auch Stärke. Und was mir so gut an ihm gefällt, also auch diese Stories, wie er Menschen glücklich macht, mit denen er ihnen Dinge ermöglicht. Und das ist ja das, was ich machen möchte, wenn ich so finanziell auch aufgestellt bin, dass das easy geht, dass ich jemanden auch zum Beispiel mal eine Küche finanzieren kann.
Wenn das macht er oft auf seine Videos.
Ja, genau. Das inspiriert mich total. Also cool. Das macht mir mehr Freude wie alles andere. Also auf das freue ich mich jetzt schon, wenn ich das tun kann. Das
ist geil. Wir machen jetzt auch Menschen glücklich diesen Sommer noch. Deshalb verabschieden wir uns mit Frühstück mit Bier ein bisschen in eine Sommerpause und hören uns dann eher gegen Herbst wieder. Da kommen wir dann wieder zurück, weil wir haben noch relativ viel zum Tun jetzt im Sommer. Wir sind Gott sei Dank auch fleißig unterwegs und darum wird es immer wieder mal eine Folge gegeben, aber die Regelmäßigkeit wird sich bis Herbst ein bisschen aussetzen, würde ich sagen.
Echt?
Ja, echt, weil wir kommen schon immer zusammen hin und vorne. Jetzt.
Ja, stimmt.
Würde ich sagen, wir hören uns dann im September wieder jede Woche und bis dahin gibt es sicher noch eine oder andere gute Folge. Birgit Untermeier, vielen Dank. Wir werden
Danke
in den
euch.
Shownotes natürlich verlinken, dass du bei uns warst und wo man dich findet und wer das Coaching in Anspruch nehmen will. Wir können es euch wärmstens empfehlen. Geht's zu Birgit.
Dankeschön. Danke fürs dabei sein. Ihr seid großartig.
Danke.
Ciao.
Tschüssi.
Frühstück mit Bier.